Stell dir mal vor, du sitzt abends auf der Couch. Du hast dich endlich durchgerungen, dieses eine nervige, aber echt wichtige Projekt anzugehen. Sagen wir mal, die Planung einer Photovoltaikanlage für dein Dach.
Ein echter Klassiker.
Ja, genau. Und du hast ewig gegoogelt, Tarife verglichen, ne, richtig ansprechende Website gefunden. Du tippst dann deine ganzen persönlichen Daten in dieses Kontaktformular, holst Tiefluft und drückst auf Senden.
Und in dem Moment bist du mental voll drin.
Exakt. In deinem Kopf bist du genau in diesem Moment zu 100% bereit für dieses Thema. Du wartest auf eine Reaktion. Und dann passiert erstmal absolut gar nichts.
Die berühmte Stille nach dem Klick.
Richtig, die Stille. Vielleicht klingelt dann am nächsten Tag mal das Telefon, wenn du gerade im Supermarkt an der Kasse stehst. Oder die Firma meldet sich erst nach 3 Tagen.
Ja, das ist leider der Standard.
Und bis dahin hast du schon längst mit 2 anderen Anbietern gesprochen oder das Thema völlig genervt wieder auf Eis gelegt. Und genau dieses frustrierende Warten, das knöpfen wir uns in unserem heutigen Deep Dive vor. Wir analysieren nämlich einen extrem präzisen, ja beinahe gnadenlosen Fahrplan.
Einen sehr datengetriebenen Fahrplan, ja?
Genau. Und der zeigt uns, was in den allerersten 48 Stunden nach so einer Online-Anfrage hinter den Kulissen eigentlich passieren muss, damit aus einem Klick auch wirklich ein echtes Gespräch wird. Egal, ob du jetzt im Vertrieb bist, im Marketing oder einfach als Konsument verstehen willst, was da abgeht, das hier ist super spannend.
Absolut. Wenn wir uns die Daten aus unserem Quellenmaterial ansehen, wird eines sofort klar: Die Diskrepanz zwischen dem, was der Kunde in diesem Moment auf der Couch psychologisch erwartet, und dem, was die Unternehmen dann logistisch wirklich leisten, die ist gigantisch. So quasi das Alter eines Leads oder einer Kundenanfrage. Und die Grundregel, die da eigentlich alles andere diktiert, ist so simpel wie brutal.
Nämlich?
Eine Anfrage ist auf die Sekunde genau in dem Moment am wertvollsten, in dem sie das System erreicht.
Okay.
Der potenzielle Kunde hatte einen akuten Schmerz oder einen Wunsch. Und seine gesamte Aufmerksamkeit ist wirklich wie ein Laserstrahl auf dieses eine Thema fokussiert. Und der hat meistens auch parallel bei 2, 3 anderen angefragt.
Das ist ein super Punkt. Ich vergleiche so eine frische Kundenanfrage ja unfassbar gerne mit einer heißen Pizzalieferung.
Oh, schöner Vergleich.
Ja, also wenn der Bote nach 5 Minuten bei dir klingelt, ist die Pizza fantastisch. Ne? Der Käse zieht Fäden, der Teig ist knusprig, du freust dich total über den Service. Wenn dieselbe Pizza aber nach 48 Stunden auf dem Beifahrersitz von einem Lieferauto bei dir ankommt, dann will die absolut niemand mehr anfassen.
Definitiv nicht, nein.
Die ist nicht nur kalt, die ist eklig geworden. Das Produkt ist zwar exakt das gleiche, aber der Wert ist komplett zerstört. Und wenn diese Logik doch so greifbar und offensichtlich ist, frage ich mich echt, warum scheitern so viele Firmen? Warum lassen die ihre teuren Pizzen im Auto kalt werden?
Das scheitert in der Regel an den internen Arbeitsrealitäten der Unternehmen. Die laufen nämlich völlig konträr zum menschlichen Aufmerksamkeitsverhalten.
Wie meinst du das genau?
Naja, da wird dann vielleicht ein zentrales E-Mail-Postfach nur dreimal am Tag von einer Assistenz geprüft.
Ach du meine Güte.
Ja, oder schlimmer noch, Anfragen werden in einer Sammelmappe gesammelt. Jemand exportiert dann jeden Abend um 17 Uhr eine Excel-Liste.
Oh Gott, Excel-Listen.
Genau. Und die wird dann am nächsten Morgen in einem Meeting besprochen und irgendwann vielleicht am Nachmittag an die Vertriebsmitarbeiter verteilt.
Da ist die Pizza schon versteinert?
Richtig. In dieser Zeit durchläuft der Kunde auf der Couch aber eine rasante psychologische Abkühlung. In den ersten 5 Minuten sitzt er noch vor dem Bildschirm, eine Stunde später ist er vielleicht schon wieder voll im Alltagsstress, streitet sich mit den Kindern oder sitzt in irgendeinem Zoom-Call.
Klar.
Und nach 48 Stunden hat das Gehirn das Thema längst als erledigt oder vertagt abgespeichert.
Das bedeutet für mich als Konsument also, wenn mich ein Mitarbeiter erst an Tag 4 anruft, dann empfinde ich das gar nicht mehr als diesen Kundenservice, den ich ja eigentlich angefordert hatte.
Genau, die Wahrnehmung kippt da komplett.
Ich fühle mich in dem Moment total überrumpelt. So als würde mir jemand aus heiterem Himmel am Telefon einen Staubsauger aufschwatzen wollen, obwohl ich ja selbst den Impuls gegeben hatte.
Absolut. Die Wahrnehmung kippt von Service zu Belästigung. Das Zeitfenster von 48 Stunden ist deshalb keine, sagen wir mal, ausgedachte Vertriebsregel, um Mitarbeiter unter Druck zu setzen.
Sonder.
Es markiert eine harte, fast schon physikalische Grenze der menschlichen Aufmerksamkeitsspanne. Wer am 4. Tag anruft, der verbrennt schlichtweg Ressourcen. Für den Handel mit Leads, also wenn Plattformen diese Kundenanfragen an Handwerker oder Dienstleister verkaufen, hat das weitreichende Konsequenzen. Jede Minute, die eine Anfrage deinem System festhängt, raubt dem Käufer wertvolle Zeit aus seinem 48-Stunden-Fenster. Echtzeitzustellung ist heute absolute Pflicht.
Okay, wenn unsere metaphorische Pizza also wirklich so unfassbar schnell ungenießbar wird, wie sieht dann die perfekte erste Reaktion aus? Lass uns mal direkt in die kritischste Phase überhaupt zoomen, Stunde 0 bis 1.
Gern.
Ich würde als Laie ja sagen, wenn sich jemand innerhalb des ersten Vormittags meldet, ist das schon ziemlich guter Service. Aber unsere Quelle ist da deutlich radikaler, oder?
Ja, sehr viel radikaler. Der Leitfaden setzt da eine extrem harte Grenze. Der allererste Kontaktversuch muss zwingend innerhalb der ersten 5 Minuten passieren.
5 Minuten?
Nicht irgendwann im Laufe des Vormittags, nicht nach einer halben Stunde. 5 Minuten. Und die eiserne Regel für dieses Zeitfenster lautet: zum Hörer greifen, nicht schreiben.
Krass, sofort anrufen.
Genau. In dieser winzigen Phase ist der Interessent geistig noch voll im Thema verankert. Wenn du es schaffst, in genau diesem Moment eine echte menschliche Stimme ans Ohr des Kunden zu bringen, überspringst du monatelanges Vertrauensbauen im Marketing in nur wenigen Sekunden.
Okay, aber da muss ich mich jetzt selbst als Konsument mal kurz hinterfragen.
Mhm.
Wenn ich ein Formular ausfülle und 3 Minuten später klingelt mein Handy mit einer Nummer, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe, ich gehe da aus Prinzip oft gar nicht ran.
Das geht vielen so.
Ja, ich denke da sofort an Spam oder ignoriere einfach unbekannte Nummern. Rennt man da als Firma nicht ständig gegen eine Wand?
Dieses Verhalten ist heute völlig normal, ja? Und genau deshalb greift hier die zweite parallel laufende Maßnahme aus dem Konzept. Das System im Hintergrund verschickt in der allerersten Sekunde des Lead-Eingangs eine automatisierte E-Mail oder eine SMS, falls die Einwilligung vorliegt.
Ah, okay.
Diese Nachricht hat einen ganz spezifischen psychologischen Zweck. Da steht dann sinngemäß drin: Vielen Dank für Ihre Anfrage. Mein Name ist Herr Müller. Ich werde Sie in wenigen Minuten unter der Rufnummer Sound zu anrufen, um die nächsten Schritte zu besprechen.
Ah, das ist ja smart.
Ja. Wenn dein Telefon dann klingelt und du aufs Display schaust, erkennst du diese Nummer wieder. Das Gehirn schaltet um von, naja, Gefahr durch Unbekannt auf: Ah, das ist der Herr Müller, den ich ja gerade angefordert habe.
Das ist ein ziemlich brillanter psychologischer Hebel, um diese Mauer des Misstrauens einzureißen. Aber nehmen wir mal an, ich bin wirklich gerade nicht am Handy. Ich hole mir einen Kaffee, komme zurück und sehe diesen verpassten Anruf.
Mhm.
Der Leitfaden sagt nun, dass die Firma innerhalb der allerersten Stunde zwingend noch ein zweites Mal anrufen muss. Und mein Bauchgefühl schreit da sofort: Halt, Stopp.
Ja, das klingt erstmal viel.
2 Mal in 60 Minuten anrufen? Das wirkt doch total verzweifelt. Da fühle ich mich als Kunde eher, weiß ich nicht, in die Ecke gedrängt als gut betreut. Ist das nicht viel zu aggressiv?
Isoliert betrachtet würde ein zweiter Anruf so kurz hintereinander tatsächlich aufdringlich wirken. Aber wir müssen die Mechanik als Ganzes betrachten.
Okay. Wie meinst du das?
Weil du in der Zwischenzeit diese E-Mail von Herrn Müller gesehen hast, ändert sich der Kontext komplett. Du weißt jetzt, da ruft kein aggressiver Callcenter-Roboter an, sondern ein echter Mensch, der ein konkretes Mandat von dir hat.
Stimmt.
Der zweite Anruf, eine halbe Stunde später, ist dann kein blindes Nachjagen, sondern ein Beweis für Verlässlichkeit. Die Botschaft ist einfach: Wir nehmen dein Problem ernst und kümmern uns sofort.
Mhm.
Aber, und das ist ein massives Aber, diese Präzision funktioniert ausschließlich mit digitaler Automatisierung. Wer da erst manuell Mails weiterleitet, hat diese erste magische Stunde ohnehin schon verloren.
Das leuchtet mir ein. Es geht um die Wahrnehmung von Zuverlässigkeit. Lass uns das Szenario aber mal weiterspielen.
Gern.
Die magische erste Stunde ist jetzt vorbei. Wir haben den Doppelanruf probiert, die E-Mail ist draußen, aber wir haben den Interessenten schlichtweg nicht erreicht. Was nun? Mein Instinkt als jemand, der halt echt niemanden nerven will, wäre jetzt: Lass den Kunden in Ruhe, der meldet sich schon, wenn er Zeit hat.
Das denken viele, ja.
Stimmen die Daten aus der Quelle mir dazu oder fordert der Fahrplan, dass wir weiter Druck machen?
Dein Instinkt würde das Unternehmen in diesem Fall bares Geld kosten. Sich zurückzuziehen ist die völlig falsche Strategie. Stattdessen tritt jetzt ein echt fein choreografierter Takt in Kraft.
Ein Takt?
Genau. Ein Takt, der das Dilemma zwischen nötiger Hartnäckigkeit und Belästigung auflöst. Wir hatten ja Anruf 1 und 2 in der ersten Stunde. Der dritte Anruf folgt laut Datenlage idealerweise im Fenster zwischen Stunde 3 und 5. Und der entscheidende Hebel hier ist der radikale Wechsel der Tageszeit.
Ah, weil sich die Lebensrealität des Kunden in der Zwischenzeit geändert hat.
Völlig richtig. Wenn die Anfrage morgens um 9 Uhr gestellt wurde und du den Interessenten nicht erreicht, dann macht es echt keinen Sinn, um 11 Uhr nochmal anzurufen.
Ja klar, der arbeitet der ja immer noch.
Genau, der sitzt in einem Meeting oder ist auf der Baustelle. Wenn du den dritten Versuch aber auf den späten Nachmittag verlegst, triffst du ihn in einer ganz anderen Phase an. Vielleicht sitzt er gerade im Auto oder wartet auf den Bus.
Mhm, macht Sinn.
Und dann folgt ein sehr bewusster Bruch. Am Abend des ersten Tages wird nämlich gar nicht mehr angerufen.
Abendruhe. Finde ich sympathisch. Aber wir ignorieren ihn jetzt nicht komplett, oder? Was passiert am ersten Abend?
Am Abend schickst du eine Nachricht, meist per E-Mail, die sich deutlich von allem Vorherigen unterscheidet. Der Kern dieser Nachricht ist reiner, unkomplizierter Mehrwert.
Kein Verkaufsdruck.
Gar keine. Keine Aufforderung zum Rückruf, absolut keinen Druck.
Was genau bedeutet das in der Praxis? Gib mir mal ein Beispiel, was ich abends auf der Couch gerne lesen würde, anstatt so eines genervten, bitte rufen Sie endlich zurück.
Naja, du sitzt abends auf der Couch, scrollst durch dein Smartphone und hast Feierabend. Deine Verteidigungslinien sind unten, aber deine Bereitschaft für komplexe Gespräche eben auch.
Oh ja, absolut.
Ein Mehrwert wäre in diesem Moment beispielsweise ein Link zu einem Baukostenrechner oder eine erste grobe PDF-Einschätzung für dein Solardach, basierend auf deiner Postleitzahl.
Ah, das ist cool.
Oder einfach ein Link, über den du dir selbstständig und ohne mit jemandem sprechen zu müssen, einen Termin für nächste Woche einbuchen kannst. Du gibst dem Kunden quasi ein Stück Kontrolle zurück.
Das ist schlau. Ich konsumiere die Info in meinem eigenen Tempo. Das Thema bleibt in meinem Kopf präsent, aber ich fühle mich halt null gehetzt. Okay, das war Tag 1. Wir wachen am zweiten Tag auf. Wir haben immer noch nicht miteinander gesprochen.
Genau.
Wie sieht das Finale dieses 48-Stunden-Sprints aus?
An Tag 2 wird das Netz noch einmal enger gezogen. Vormittags erfolgt Anruf Nummer 4. Und hier gibt die Quelle einen sehr spezifischen, fast schon trickreichen Ratschlag.
Oh, jetzt wird's spannend.
Dieser vierte Anruf sollte idealerweise von einer anderen Rufnummer ausgetätigt werden als die ersten drei Versuche.
Moment mal, warum das denn? Ist das nicht eine Art Täuschung? Wenn ich dreimal die Endnummer 55 ignoriert habe, merke ich doch, dass jetzt die 56 anruft.
Es geht da überhaupt nicht um Täuschung, sondern um das Umgehen eines unbewussten psychologischen Filters. Man könnte das auch Banner-Blindness für Telefonnummern nennen.
Okay.
Wenn ein Mensch dreimal eine bestimmte, unbekannte Nummer auf seinem Display gesehen und ignoriert hat, entscheidet sein Gehirn beim vierten Mal in Bruchteilen einer Sekunde, kenne ich, ist unwichtig, ignoriere ich wieder.
Ah, krass.
Wechselst du die Nummer, durchbrichst du dieses Muster. Das Gehirn muss diese neue Nummer kurz neu bewerten und in dieser Sekunde der Irritation ist die Chance, dass abgenommen wird, statistisch signifikant höher.
Wahnsinn, darauf wäre ich nie gekommen.
Und dann, am Nachmittag des zweiten Tages, kommt der fünfte und absolut letzte Anruf in diesem intensiven Zyklus.
Und auf diesen fünften Anruf folgt der Einschritt, den ich beim Lesen der Quelle echt gefeiert habe. Ich nenne das ja gerne die Dating-Regeln des Vertriebs.
Das trifft es ziemlich gut.
Du hast jetzt zwei Tage lang sehr deutlich gezeigt, hey, ich habe ernsthaftes Interesse, ich will dieses Gespräch. Aber nach dem fünften Versuch bewahrst du dir deine Würde und ziehst dich elegant zurück, indem du eine Art Break-up-Text schickst.
Ganz genau.
Du schreibst eine extrem freundliche, völlig druckfreie Nachricht. Da steht dann was drin wie, hallo, ich habe nun mehrfach versucht, Ihnen bei Ihrem Projekt zu helfen. Da ich Sie aber nicht stören möchte, war dies mein letzter unaufgeforderter Kontaktversuch.
Mhm.
Und dann, wenn das Thema für Sie noch relevant ist, finden Sie hier meinen Terminlink. Melden Sie sich gern, wenn es zeitlich bei Ihnen passt. Ich liebe das, weil es die gesamte Dynamik umdreht.
Es ist ein meisterhafter psychologischer Schachzug, ja? Weil es den Druck aus dem Kessel nimmt. Viele Menschen weichen einem Rückruf nur deshalb aus, weil sie sich wegen ihrer eigenen Unerreichbarkeit mittlerweile schlecht fühlen.
Ja, man hat fast ein schlechtes Gewissen.
Genau, oder sie fürchten, sich rechtfertigen zu müssen. Diese Nachricht sagt, alles ist gut, du hast keine Verpflichtung. Und sehr oft führt genau dieses Loslassen dazu, dass der Kunde wenige Minuten später selbst den Termin bucht.
Verrückt.
Es beantwortet auch die Frage, wo die Grenze zur Belästigung verläuft. Die Quelle formuliert das glasklar. 5 Anrufe innerhalb eines Nachmittags sind Stalking. 5 Anrufe strategisch über 2 volle Tage verteilt, flankiert von mehrwertstiftenden Nachrichten, das ist handwerkliche Sorgfalt.
Wir sprechen jetzt die ganze Zeit über Anrufe und E-Mails im ständigen Wechsel. Das wirkt fast wie so eine choreografierte Jonglage.
Ist es auch.
Aber warum dieser immense Aufwand? Könnten wir uns nicht einfach die Analysedaten schnappen, schauen, welcher Kanal die höchste Erfolgsquote hat, vermutlich das Telefon, und dann ausschließlich diesen einen perfekten Kanal bedienen?
Wenn die Gesellschaft homogen wäre, würde das wunderbar funktionieren. Die Realität ist aber eine extreme Fragmentierung der Kommunikationsgewohnheiten. Kein einzelner Kanal erreicht heute noch jeden.
Okay, das heißt?
Das Telefon hat unbestritten die höchste Abschlusswirkung, weil sich Einwände sofort klären lassen und Vertrauen durch die Stimme entsteht. Aber wie du selbst vorhin sagtest, du erreichst damit die Nummernignorierer nicht mehr.
Stimmt, mich hätten sie da schon verloren.
Würdest du hingegen aus falscher Rücksichtnahme nur noch E-Mails schreiben, verlierst du all die Macher und Schnellentscheider. Die haben keine Lust auf Textwüsten und wollen Dinge in 3 Minuten am Telefon klären.
Okay, also müssen wir dieses Netz über alle Kanäle spannen. Und dann kommt in den Quellen ja immer wieder das Thema SMS oder Messenger ins Spiel. Die haben ja bekanntermaßen völlig absurde Öffnungsraten.
Oh ja, extrem hoch.
Fast jeder Mensch liest eine SMS innerhalb von 2-3 Minuten, weil sie halt direkt auf dem Sperrbildschirm aufpoppt. Da muss ich jetzt die pragmatische Frage stellen. Wenn diese Textnachrichten so unfassbar effizient sind, warum quälen wir uns und den Kunden dann überhaupt noch mit anrufen?
Das ist eine gute Frage.
Warum schicken wir nicht nach 5 Minuten einfach direkt eine automatisierte SMS mit einem Terminlink und fertig?
Dieser Gedanke ist natürlich verlockend, aber der scheitert an 2 massiven Hürden. Die erste ist juristischer Natur, die Datenschutzgrundverordnung.
Ah, DSGVO, na klar.
Genau. Eine SMS oder gar eine WhatsApp-Nachricht darfst du niemals ohne eine glasklare, explizite Einwilligung des Kunden für exakt diesen Kanal verschicken. Dass jemand um einen Anruf bittet, ist kein Freifahrtschein für sein privates WhatsApp-Postfach. Ohne diesen Haken im Formular begehst du schlicht einen Rechtsverstoß.
Das ist ein sehr guter Punkt. Und die zweite Hürde?
Die ist zutiefst menschlich. Eine Textnachricht ist kalt. Sie kann niemals die feinen Nuancen von Empathie transportieren.
Mhm.
Am Anfang eines hochpreisigen Projekts wie unserem Solardach geht es ja nicht um Terminfindung, sondern um den Abbau von Ängsten. Ein Mitarbeiter am Telefon hört ein Zögern in der Stimme, kann nachhaken und sofort beruhigen.
Stimmt.
Eine SMS ist ein fantastischer Begleiter, um Aufmerksamkeit zu lenken, etwa mit der Nachricht, ich versuche gerade, Sie zu erreichen, aber sie darf niemals den Versuch eines echten menschlichen Erstkontakts ersetzen.
Das verstehe ich. Die SMS ist quasi der Scheinwerfer, das Telefon ist die Bühne. Und wenn wir dann schreiben, egal über welchen Kanal, hat die Quelle eine sehr faszinierende Anleitung für die Anatomie der perfekten Nachricht. Da gibt es 3 Bausteine, die zwingend vorhanden sein müssen.
Richtig.
Lass uns die mal kurz durchgehen. Baustein 1 ist der Bezug. Also nicht dieses furchtbare, generische, ich wollte mich mal bei Ihnen melden, sondern knallhart spezifisch, oder?
Genau so ist es. Das Gehirn des Kunden braucht sofortigen Kontext. Der Satz muss lauten, es geht um Ihre Anfrage für eine Photovoltaikanlage in Köln von gestern Abend.
Bam, direkt zum Punkt.
Baustein 2 ist der Nutzen. Du musst dem Gegenüber sofort klar machen, warum es sich für ihn lohnt, dir seine Zeit zu schenken. Das kann sein, ich habe mir Ihr Dach auf den Satellitenbildern angesehen und habe bereits eine erste wichtige Information für Sie.
Das weckt natürlich Neugier.
Absolut. Und der dritte, essentielle Baustein ist der Call to Action, also der konkrete nächste Schritt.
Also keine vage Verabschiedung wie wir hören voneinander, sondern eine klare Handlungsaufforderung. Entweder bitte rufen Sie mich heute zwischen 14 und 16 Uhr zurück oder eben der Verweis auf den Terminlink.
Genau.
Was mich bei diesen Regeln besonders beeindruckt hat, waren die knallharten Längenbegrenzungen. Eine gesprochene Nachricht auf der Mailbox darf maximal 20 Sekunden dauern.
Kein bisschen länger, ja.
Alles, was in Richtung 90 Sekunden geht, wird vom gestressten Kunden oft mitten im Satz gelöscht, weil die kognitive Belastung einfach zu hoch ist. Eine SMS, maximal 3 Zeilen. Eine E-Mail, keine Romane.
Mhm.
Alles, was nach Arbeit aussieht, wird geistig in den Ordner lese ich später verschoben. Und wir wissen alle, was später im Internet bedeutet, nämlich niemals.
Diese Restriktionen zeugen von einem tiefen Respekt vor der Lebenszeit des Kunden. Jede überflüssige Silbe erhöht einfach die Wahrscheinlichkeit, dass er abbricht.
Nun müssen wir aber mal der harten Realität ins Auge blicken. Die 48 Stunden sind jetzt abgelaufen. Wir haben den Plan ohne Fehler durchexerziert. 5 Anrufe zu unterschiedlichen Zeiten, automatische Mail, Trennungs-SMS. Alles sauber dokumentiert. Und trotzdem absolute Funkstille.
Das kommt vor.
Niemand geht ran.
Was passiert jetzt? Ziehen wir einen Schlussstrich und werfen diese Kundenanfrage in den virtuellen Mülleimer?
Auf gar keinen Fall wird der Kontakt gelöscht. Was jetzt passiert, ist lediglich ein Wechsel des Tempos.
Okay.
Der Lead verlässt sozusagen die Intensivstation der ersten 48 Stunden und wandert in eine langfristige Betreuungsphase. Das bedeutet vielleicht noch einen lockeren Kontakt pro Woche, überwiegend schriftlich und immer fokussiert auf nützliche Inhalte, um im Gedächtnis zu bleiben.
Mhm.
Was aber intern zwingend passieren muss, dieser Kontakt muss im CRM-System einen vollkommen neuen, trennscharfen Status bekommen. Nämlich nach 48 Stunden systematisch nicht erreicht.
Warum ist es so wichtig, das so pedantisch zu benennen, anstatt einfach ein Häkchen bei hat nicht geklappt zu setzen?
Weil ein Nicht-Erreichen nach 48 Stunden eine handfeste finanzielle Bedeutung haben kann.
Inwiefern?
Wenn sich bei diesem Prozess herausstellt, dass die angegebene Telefonnummer gar nicht existiert und die E-Mails zurückkommen, dann sprechen wir nicht mehr über einen Kunden, der keine Zeit hat, wir sprechen über einen Fehler in den Daten.
Ah, verstehe.
Wenn ein Unternehmen diese Anfrage teuer von einer Lead-Plattform gekauft hat, ist das jetzt ein Fall für eine offizielle Reklamation. Plattformen wie LeadNotes, die in den Quellen exemplarisch erwähnt werden, verarbeiten solche Reklamationen.
Okay.
Wenn du jetzt aber als Unternehmen zum Plattformbetreiber gehst und sagst, ja, ich habe da mal angerufen, ging halt keiner ran, gib mir mein Geld zurück, wirst du abgewiesen.
Klar, das reicht als Beweis nicht.
Genau. Kannst du aber durch dein CRM-System lückenlos beweisen, hier ist das Protokoll, wir haben nach Industriestandard 5-mal zu verschiedenen Zeiten angerufen und 3 spezifische Nachrichten verschickt, dann hast du einen unwiderlegbaren Beweis für deine Sorgfalt und die Minderwertigkeit des Datensatzes.
Das sichert dem Unternehmen bares Geld.
Exakt.
Also ich möchte diesen letzten Punkt unbedingt mal aus der Unternehmenswelt herausholen und auf den ganz normalen Alltag von dir, unserem Hörer, übertragen.
Oh, sehr gern.
Selbst wenn du beruflich rein gar nichts mit Vertrieb oder CRM-Systemen zu tun hast, die Lektion hier ist echt universal. Es geht um die pure Macht der Dokumentation. Denk mal an deinen letzten großen Ärger mit der Hausverwaltung oder einem Handwerker, der nicht aufgetaucht ist.
Oh ja, wer kennt das nicht?
Oder dem Internetanbieter, der dir mal wieder zu viel abbucht. Wenn du in so eine Auseinandersetzung gehst und lückenlos nachweisen kannst, hey, ich habe am Dienstag um 10 Uhr angerufen, am Mittwoch um 14 Uhr eine E-Mail mit Fristsetzung geschrieben und am Donnerstag eine SMS hinterhergeschickt, dann entwaffnest du die Gegenseite komplett.
Absolut.
Du hast in jeder Verhandlung sofort die Oberhand. Systematik und Beweisführung schlagen Chaos einfach immer, egal in welchem Lebensbereich.
Das ist eine hervorragende Analogie. Die Prinzipien von Nachvollziehbarkeit und Disziplin sind wirklich universell. In der Lead-Bearbeitung lassen sich daraus am Ende die entscheidenden Metriken ablesen, die über den Fortbestand eines Unternehmens entscheiden können.
Welche Metriken sind das konkret?
Naja, liegt unsere Reaktionszeit wirklich messbar unter 5 Minuten? Wie hoch ist unsere Erreichbarkeitsquote? Die sogenannte Reach Rate, exakt nach Ablauf von 48 Stunden. Und vor allem, wie viele Versuche brauchen wir durchschnittlich, bis wir einen Menschen am Apparat haben?
Und was wäre da ein guter Wert?
Wenn das CRM-System zeigt, dass im Schnitt 1 bis 2 Versuche reichen, arbeitet das Team exzellent. Braucht das Team aber durchschnittlich 4 oder 5 Versuche für jeden Kontakt, ist das ein lauter Alarm.
Das, was nicht stimmt.
Genau. Dass das Timing völlig falsch ist oder die Firmennummer längst in irgendwelchen Spamfiltern festhängt.
Wahnsinn. Es ist wirklich faszinierend, wie man einen scheinbar so banalen Alltagsakt wie jemanden zurückrufen derart psychologisch und datengetrieben sezieren kann.
Ja, da steckt sehr viel Tiefe drin.
Lass uns die Essenz unserer heutigen Analyse mal zusammenfassen. Erfolgreiche Kommunikation, besonders in diesen ersten Momenten nach einer Kundenanfrage, darf niemals dem Zufall, dem Bauchgefühl oder der gerade frei verfügbaren Zeit eines Mitarbeiters überlassen werden.
Niemals, nein.
Es erfordert eine exakt choreografierte Abfolge aus sofortigen Anrufen, automatischen Erklärnachrichten und taktischen Pausen. Ein Rhythmus, der auf der einen Seite eine beinahe unheimliche Schnelligkeit beweist, auf der anderen Seite aber immer den maximalen Respekt vor der Lebensrealität des Kunden wahrt.
Wenn wir diese Mechanik verinnerlichen, dann verstehen wir plötzlich die unsichtbaren Gesetze des Marktes.
Mhm.
Wir verstehen, warum manche Firmen unfassbar hohe Abschlussquoten haben, während andere verzweifelt versuchen, alten Anfragen hinterher zu telefonieren, die geistig längst woanders sind. Es ist keine Magie, kein übermenschliches Verkaufstalent. Es ist schlichtweg prozessuale Disziplin, gepaart mit einem tiefen Verständnis für die flüchtige Natur der menschlichen Aufmerksamkeit.
Das hast du schön gesagt. Zum Abschluss möchte ich dich, lieber Hörer, noch mit einem Gedankenanstoß entlassen. Ein Gedanke, der in unseren Quellen so nicht explizit drinsteht, der sich aber als psychologische Konsequenz unweigerlich aufdringt.
Da bin ich gespannt.
Denk mal an deine letzte, wirklich wichtige Online-Anfrage zurück. Als du viel Geld in die Hand nehmen wolltest oder ein komplexes Problem hattest, hat die bloße Geschwindigkeit und Präzision, mit der das Unternehmen im allerersten Moment reagiert hat, nicht vielleicht tief in deinem Unterbewusstsein deine gesamte Meinung über die Qualität ihres eigentlichen Produkts beeinflusst?
Ein spannender Punkt.
Erzeugt dieser erste, absolut pünktliche und professionelle Anruf in Minute 3 nicht eine Art Kompetenzplacebo für alles, was danach kommt?
Sehr gut möglich.
Den Inhalt. Ist das nicht verrückt? Denk mal drüber nach. Und wir hören uns beim nächsten Mal bei unserer Deep Dive Analyse.